Hallo David.
Hallo Robert.
Heute hast du Kapuze auf.
Ja, ich bin...
Das ist dein... Merkst du das eigentlich immer?
Was denn?
Wann du die aufhast und wann du die nicht aufhast?
Ja, heute habe ich schlechte Laune.
Ah, ja, das ist wirklich so. Ist dir selber aufgefallen, oder?
Nö.
Ich weiß immer, Kapuze auf, alt klar.
Ich friere heute aber auch so ein bisschen und bin einfach... Wir haben aber gerade auch so einen Film geguckt, über den wir noch nicht reden dürfen. Da ist die Laune nicht besser geworden, sagen
ja,
wir es mal so.
Ja, da schlängelt man sich manchmal aus dem Kino.
Ja.
Ja, kann man nichts machen.
Ja, hatte nicht so einen Biss, die Nummer.
Ja, ja.
Gut, egal. Dafür haben wir heute einen Film, über den wir... Ich würde sagen, wir reden auch einfach 3 Stunden und 17 Minuten.
Ja, ist das ein Film oder zwei Filme bei der Länge?
Ja, eigentlich sind es ja 2 Filme.
Ja, würde ich. Ja. Leute, wir reden halt über Avatar. Dann haben wir euch noch ein bisschen was anderes mitgebracht.
Trailer,
News, Nachrichten.
Es ist übelst viel passiert diese
Woche. Noch den ein oder anderen Film. Und, wir haben euch ja gesagt, als Vorfreude fürs Wochenende, heute ist ja Freitag, ne, geben wir euch gleich noch, die Folge muss, weil sie Freitag kommt, quasi ein bisschen länger reichen als sonst. So zwischen den Tagen, weil ihr auch alle mit euren vollgefressenen Bäuchen und so weiter eh zu Hause sitzt, machen wir eine Woche Pause, kommen aber zum Neujahrstag wieder. Also wirklich am 1. Januar und schauen nochmal aufs Jahr 2025 zurück, damit ihr auch gleich mit euren verkaterten Köpfen direkt eine neue Portion Zweifelpech und Schwafel bekommt.
Mhm.
Ja, das ist quasi als wichtiger Programmhinweis.
Unser Weihnachtsgeschenk, es gibt keinen Podcast
ja,
nächste Woche.
Da ist was von der To-Do-Liste runter, da kann man dann mehr genießen. Weißt
mehr
du?
Weihnachten, ja, für alle. Was haben wir denn eigentlich diese Woche noch? Gefühlt fühlt sich das ja immer so für uns auch an. Wir haben heute die letzte Pressevorführung des Jahres geguckt. Irgendwann ist dann immer so Stopp. Und das ist so nach den Wochen, die wir jetzt zuletzt hatten im November, wo gefühlt 3 Pressevorführungen manchmal am Tag. Was heißt gefühlt? Wir waren manchmal 3-mal im Kino hintereinander.
Ja, absolut.
Fühlt sich das immer so seltsam an, wenn dann zwischen den Jahren gar nichts ist?
Ich finde das immer toll. Also ich muss sagen, diese Zeit im Jahr liebe ich richtig gerne, wenn einfach mal wirklich 2 Wochen der Ofen aus ist und man einfach mal entspannen kann. Ich habe letztens mit Daniel Schröcker geredet, der auch meinte, er macht erstmal einen Monat nichts. Also Filme gucken, hat er gesagt, macht er auf jeden Fall. Aber ansonsten macht er erstmal hier gefühlt mal endlich ein bisschen Ruhe.
Wir hatten ihn jetzt bei der Abschiedsshow von Sebastian, der bei Filmstarts ja aufhört, falls ihr es mitbekommen habt. Den werden wir nächstes Jahr auch zu Gast haben. Und der macht jetzt ja Filmbastion, um da mal darauf hinzuweisen. Und da war der bei der Abschiedsshow Schröcker da und der hatte mir erzählt, dass er sich entschuldigen musste bei Kino Plus. Hatte er das auch erzählt?
Nein.
Weil er meinte, er war so genervt. Das Jahr war wohl schwer. Kein Urlaub.
Okay, das hat er, wir haben privat geredet, hat er mir viel erzählt. Wusste jetzt nicht, ob ich das jetzt hier auch, oder?
Er hat es auch, ich habe die Sendung geguckt. Er hat sich nämlich in der Woche danach entschuldigt bei seinem Publikum, weil er wohl so negativ gewesen wäre. Und dann habe ich mir mal angeguckt. Sie haben über Trailer geredet in der Folge Tease Me bei Rocket Beans, Kino Plus. Und dann sitzt er so da und sagt so, oh nee, der hat mir jetzt nicht so gefallen. Und ich dachte so, das ist negativ? Wow, also wenn das die Rocket Beans Community das nicht aushält, dann werden sie sicherlich keines meiner Videos gucken.
Hab ihm auf jeden Fall ein schönes, neues, besseres Jahr 2026 gewünscht.
Ja, soll er haben.
Ja, ja, also mein Jahr war auch, also mein Jahr war wild, deins war...
Ich würde sagen,
wild.
Wir reden in der Jahresabschlussfolge,
toll,
die ja erst am 1. Ja, Januar kommt. Da erzähle ich mal ein bisschen
Wir nehmen
was.
Das hier aber auch back-to-back auf. Das heißt, wir wissen, wir sitzen jetzt hier ganz lange zusammen.
Ja.
Und fangen wir mal an. Und damit.
Herzlich willkommen.
Ich wollte gerade trinken. Ich wollte ihn so richtig erwischen mit Wasser.
Warte, gut, warte.
Und damit herzlich willkommen zu 2 wie Pech und Schwafel. Ich sitze hier mit meinem Moloch. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich muss ja jetzt mal zugeben, du wohnst ja jetzt auch nicht nur auf 10 Quadratmetern.
Nein,
ne?
Nein,
und dann
11.
verbraucht man ja auch dann mehr Strom, weil überall muss eine Lichterkette hin, wenn dann Weihnachten ist und so. In der
wir mussten jetzt einen neuen Stromanbieter wählen.
So, einen neuen Stromanbieter musstet ihr. Und da ist natürlich, muss ich dir gleich vorneweg sagen, die beste Idee, Wechselpilot zu
haben wir gemacht.
Wechselpilot, super einfach. Auf deren Website gibt es quasi so eine Art Rechner, gibt dir ein paar relevante Daten ein, wie viel seid ihr, wie viel Verbrauch, Postleitzahl. Und dann kriegt ihr von Wechselpilot 3 Vorschläge. Den günstigsten Tarif, die Expertenempfehlung und eine Öko-Alternative. Und dann wählt ihr aus, welchen ihr haben wollt. Und Wechselpilot übernimmt mit eurem bisherigen Stromversorger die gesamte Kommunikation. Und so lassen sich durchschnittlich pro Haushalt 360 Euro im Jahr sparen. Und nach einem Jahr könnt ihr wieder auswählen, wen ihr wollt. Oder ihr sagt gänzlich an Wechselpilot, weißt du was, macht das mal alles für mich. Und dann musst du dich um gar nichts mehr kümmern. Und Was kostet das? Naja, im Grunde, ihr müsst ja nichts zahlen, denn von der Ersparnis, die ihr bekommt, bekommt ihr 80% und 20% bleiben für diesen Dienst bei Wechselpilot und damit seid ihr immer günstig gut versorgt und müsst euch um nichts kümmern. Und natürlich haben wir noch einen schönen Code für euch. Wenn ihr nämlich das Angebot von Wechselpilot wahrnehmt, mit dem Code Schwafel bekommt ihr 20 Euro Cashback auf euren ersten Stromwechsel. Und rund um Weihnachten und im neuen Jahr nimmt man sich ja auch Dinge vor und da kann man sich doch mal ganz leicht vornehmen, sich weniger Stress zu machen, nämlich beim Stromwechsel. Ist doch gut, wenn einem jemand da sicher und einfach zur Seite steht. Und damit gehen wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Schauen wir mal in diese Woche rein. Diese Woche, obwohl wir es an einem Freitag senden, was gibt's Neues? Ich habe es mal ein bisschen noch rausgezogen bis zum Jahresende, dass wir einen kleinen Überblick haben. Und zwar die Woche der Film des Jahres, Avatar.
Therapie für Wikinger.
Avatar Fire and Ash, der vermeintlich größte Film des Jahres. Ich glaube nicht dran, aber werden wir dann später drüber sprechen. Sorry Baby läuft im Kino, den wir beide sehr unterschiedlich finden. Mhm. Vielleicht vorher noch das ein oder andere Wort verlieren über diesen Film. Therapie für Wikinger, reden wir auch ausführlicher drüber. Startet aber erst am 25. Dezember. Also jetzt nicht, wenn die Folge rauskommt, sondern nächste Woche im Kino. Genauso wie Anaconda, die neue Nachauflage. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass da das Titelthema von Dawson's Creek drin ist. Das habe ich richtig gefeiert.
I don't wanna make
Über den dürfen wir aber nicht reden. Da haben wir Maulkorb bis 23. Dezember in dieser Folge. Vielleicht reden wir dann in der nächsten Jahresrückblickfolge nochmal kurz darüber.
Yep.
Ansonsten, Fallout ist gestartet diese Woche seit dem 17. Dezember. Also seit vorgestern geht's los bei Prime Video. Kriegt ihr jeden Mittwoch eine neue Folge. Die zweite Staffel für alle Fans der ersten. Hoffen wir mal, dass nicht das Schicksal ähnlich wie bei The Last of Us sein wird. Aber schaut sich erstmal gut rein, finde ich. Dann Emily in Paris, David. Staffel 5.
Mhm.
Das ist aber, guck Carly das?
Ich glaube ja.
Das könnte
ja
passen.
Ja, ja,
die ist jetzt, glaube ich, ja in Rom.
Ja.
Mal gucken, ob der Titel dann noch passt. Und am 26. Dezember haben wir Stranger Things 5.2. Die zweiten drei Folgen, also Folge 5, 6 und 7, wo dann das große Finale uns Neujahr erwartet.
Kommt nicht Silent Night, Deadly Night auch noch diese Woche?
Also ich bin der Meinung, das kann sein. War ich schon wieder die Review so lange her gehabt.
Ja, 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 ich glaube, der kommt auch noch.
Aber wir haben hier drin schon gesprochen, oder? Im Podcast drüber?
Nee, oder? Haben wir?
Haben wir? Doch, wir haben doch letzte Woche über den, der kam nämlich am 11. Dezember.
Ach, haben wir schon drüber gesprochen?
Nee, weil er letzte Woche kam ins Kino.
Ach, echt?
Ja.
Oh Gott.
Ist jetzt dein Plan für deinen Upload-Kalender noch mehr zerfleischt worden?
Ich habe völlig den Überblick bei mir verloren.
Ich wollte schon sagen, weil ich bereite das eigentlich jedes Mal vor und sehe dann, also achte ja darauf. Nee, der kam letzte Woche, drüber gesprochen.
Ach, haben wir drüber gesprochen? Okay.
Ja.
Okay, also wirklich schrecklich. Ja. Ey, aber seht es mir nach, es ist gerade einfach...
Ja, so langsam kommst du nicht mehr durch. Woche für Woche, du musst jetzt langsam auch so immer so ein paar Geschichten mitbringen. Jede Woche immer nur sagst, bei mir ist gerade...
Nächste Woche.
Du musst wirklich auch ein kleiner Beweis, so was Schlimmes passiert.
Nächste Woche, am 1. Januar in der Jahresabschied, da erzähle ich ein bisschen was.
Da gibt es ein bisschen Rückblick, hat er jetzt gesagt. Muss er dann vielleicht doch machen. Es war viel los dieser Tage. Worüber wollen wir zuerst reden? Über Nachrichten oder über tolle Trailer?
Oh, ich will über Trailer reden.
Über Trailer oder Teaser.
Ja, wir haben eigentlich so drei große Trailer gehabt. Es gab sogar noch so zwei krasse Leaks. Drei krasse Leaks.
Und eine krasse Verschiebung.
Was denn?
Disney sollte ja angeblich, hieß es ja, Avengers Doomsday Trailer zeigen am 11. Dezember.
Zu Avatar sollte der kommen, ne?
In der letzte Woche sollte der schon. Dann hieß es aber intern, kam dann irgendwie Gerüchte raus, nee, da kommt The Mandalorian und Grogu. Aber an dem Tag, weil es gab auch einen Countdown auf dem Times Square in New York, stellte sich aber raus, dieser Countdown ist anscheinend für Supergirl von Warner. Und dann hat natürlich beim anderen Trailer bei Disney wurde dann der Stecker gezogen, sofern das so weit ist, weil sie gesagt haben, na okay, müssen nicht auf Supergirl noch einen großen Trailer droppen. Der wurde anscheinend verschoben, The Mandalorian und Grogu. Während wir bei Avengers ja wissen jetzt, es kommen vier.
Genau, falls ihr so ein bisschen auf Reddit unterwegs seid, dann habt ihr vielleicht sogar schon gesehen, dass diese Woche drei Sachen geleakt sind. Einmal der erste von vier Teasern, die vor Avatar laufen und zwar immer mit einer Woche Verschiebung. Also wenn ihr nächste Woche ins Kino geht, läuft dann, glaube ich, ein Thor-Trailer. Über den gibt es auch schon so Gerüchte, was da dann passiert. Sind nur so ganz kurze Dinge. Ich habe mir den ersten Teaser mal angeguckt. Ich verrate noch nicht. Und am Ende, also der vierte, ist dann kein Teaser, sondern der finale Trailer von Doomsday, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ich dachte aber, der würde diese Woche releasen. Dann ist wohl 6 Minuten von Die Odyssee, ist auch geleakt, kann man sich auch angucken, wenn man möchte, irgendwo vergraben im Internet, rate ich aber von ab, weil das sind Bilder, die willst du halt einfach auf der großen Kinoleinwand oder zumindest auf dem großen Bildschirm zu Hause sehen.
Wenigstens auf dem Pro Max Handy.
Auf dem Pro Max Handy, genau. Und dann ist, und das fand ich ganz skurril, es hieß die Tage, dass zum Super Bowl der Brand New Day Trailer rauskommen wird von Spider-Man.
Super Bowl, das ist Februar meistens.
Genau, da hatte ich irgendwie gelesen, zum Super Bowl soll dieser Trailer released werden und der ist geleakt dieser Tage. Und zwar so ganz mies von irgendeinem Bildschirm abgefilmt. Ich habe ihn mir gar nicht angeguckt, sondern nur so Screenshots auf einschlägigen Seiten gesehen, wo sie darüber berichtet haben. Und die Leute sind trotzdem auf übelst mies abgefilmtes Material ausgerastet, weil da so ein bisschen Spider-Man zu sehen ist.
Vielleicht ist das Teil der Idee, dass du so quasi so sneaky, dieses geheimnisvolle, schlechte Qualität macht's wieder so retro-cool,
aber
weißt du?
Aber wessen Idee soll das gewesen sein?
Nee. Ich meine nicht, dass das Marketingstrategie ist. Ja. Das glaube ich nicht, aber dass der Hype eigentlich unerwarteterweise besser funktioniert, weil es so sneaky passiert. Weißt du, was ich meine?
Ja. Also ich meine, es ist immer komisch, wenn solche Sachen passieren, aber...
Also den ersten hast du jetzt gar nicht angesprochen, Doomsday-Teaser, der jetzt wirklich schon relativ rumgegangen ist, oder?
Ja, willst du verraten, was da drin vorkommt?
Weiß ich nicht. Nein?
Naja, es sind Charakter-Teaser.
Du sagst doch, es gibt einen über Thor. Und dann fragst du mich, ob ich was verraten
will.
Ja
gut, alles klar. Es gibt, sorry, der erste ist über Steve Rogers.
Ja, der aber wiederkehrt.
Das ist aber schon seit Monaten bekannt.
Okay, was ist dann überhaupt noch ein Spoiler? Okay,
das eigentlich nichts.
Okay, also das, dann Thor, dann habe ich gehört, Dr. Doom bekommt einen.
Habe ich auch gehört, genau.
Und der letzte soll dann so über alles sein, wahrscheinlich der Trailer. Ja.
Genau.
Und ich habe auch was gesehen, ich weiß nicht, ob das echt ist, bei irgendeiner Aufnahme, wo dann drauf stand, Iron Man will return in Avengers Doomsday.
Nee.
Das meinst du, das ist echt? Nee. Das meinst du, das ist fake?
Das ist
fake. Ich habe sowas gesehen, das ist fake. Okay.
Also ich habe, es gibt so ein Reddit-Forum, das heißt irgendwie Leaks and hast du nicht gesehen. Und da wird
Leaks
jede...
and Cheeks?
Leaks and Cheeks, ja. Und da wird jede Woche ein neuer Artikel gepostet von wegen, das ist jetzt die wahre Geschichte von. Und in keiner davon ist bisher Iron Man drin vorgekommen. Wäre auch komisch. Aber es gibt natürlich so Story, also zumindest Gerüchte von Leuten, die denken, dass es irgendwas zu tun haben muss mit Iron Man, der dann zu Dr. Doom wird in einer alternativen Realität. Who knows? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Wäre komisch, weil Dr. Doom ist halt eben Victor von Doom und nicht Tony Stark.
Nee, ich glaube, es gibt eine Storyline, ein Comic, wo Tony Stark zu Dr. Doom wird.
Ja?
Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal aufgeschnappt.
Na gut, wir werden es alle erfahren.
Alles ist möglich.
Ey, wir werden es alles erfahren. Alles nächstes Jahr im Dezember kommt der, glaube ich, erst in die Kinos.
Also heute in einem Jahr sitzen wir hier.
Und reden über Dune Doomsday. 3.
Okay.
Der kommt ja auch dann im Dezember angeblich. Ja, die sind ja nur eine Woche versetzt.
Nächstes Jahr wird knallig. Ich habe schon zu Sebastian gesagt, es ist ein gutes Jahr, um mit deinem eigenen Kanal anzufangen. Mhm. Du kommst nicht so einfach in diese depressiven Phasen, wo du denkst, alles läuft gegen die Wand, weil gerade mal 3 Wochen kein brauchbarer Film rauskommt. Weil 2026 knallt einfach filmtechnisch, serientechnisch.
Ey, ich bin so froh. Die zweite Jahreshälfte war auch wieder so scheiße. Also was da, der Tron Ares war eine ganze Zeit lang der dickste Blockbuster, den wir hatten. Das ist wirklich tragisch gewesen. Deswegen bin ich froh, wenn da nächstes Jahr mal mehr passiert. Der erste Film, den ich vormerken möchte, da kam nämlich auf den Game Awards ein Teaser zum Street Fighter Film. Und meine Güte, ich war angetan, Robert. Ich war sehr angetan.
Ja, ich dachte, das ist so typisches, also ich erkenne, ich habe ewig nicht mehr Street Fighter gespielt. Ne? Ich kann jetzt, heißt der Guile?
Ja.
Den Van Damme gespielt hat.
Ja.
Und ich erkenne natürlich, Honda heißt er, ne? Ja. Kurz diese Armbewegung wieder und diese Asiate mit dieser zusammengesteckten Frisur, die immer diese Ringe in der Hand hat. Chun-Li. Auch interessant. Natürlich Hadouken, wo ich immer ewig gesagt habe, For You Ken.
Ryu.
Die ersten 33 Jahre meines Lebens. Und wie heißt der Oberbösewicht so im Hitler-Verschnitt?
M. Bison.
Also es war für mich alles so Kindheitserinnerung, aber jetzt halt so auf cool und richtiger gemacht.
Also das Ding ist, ich glaube, du kannst diese Sorte Film nur völlig überdrehen. Das machen sie jetzt. Ich bin nicht sicher, wie gut das wird. Es kann auch trotzdem Trash sein. Ich muss ja sagen, ich habe ein Herz auch für den Van Damme-Film. Jetzt kein allzu großes, weil es immer noch ein mülliger Film, aber als das guckt er sich gut weg. Bei dem hier hast du das Gefühl, dass die nie das Gefühl hatten, wir drehen jetzt sowas wie bei Mortal Kombat. Wir machen da jetzt so eine ernste Geschichte über so einen Außenseiter, der bei so einem Turnier dann mitmacht, sondern Man sieht ja am Ende sogar die Szene, wie das Auto zerstört wird. Das ist ja immer so eine Zwischenstage in Street Fighter 2, wo du so das Auto zerkloppen musst oder Fässer, die runterkommen, musst du zerprügeln. Ich finde, Cody Rhodes ist ja ein Wrestler. Roman Reigns spielt noch mit, aber Cody Rhodes spielt ja geil diesmal und er sieht völlig abstrus aus. Die Action sieht aber echt gut aus. Also es gefällt mir total. Ich kann noch nicht sagen, ob ich es schrecklich finde oder gut, aber es ist, glaube ich, nur eine Mischung. Es ist, glaube ich, gäcklich.
Ich habe heute an einen Spruch gedacht, den ich sehr mag, der passt jetzt dazu, David. Erwartungen sind geplante Enttäuschungen.
Ja, vielleicht ist es so. Also ich bin da echt ein bisschen, ich freue mich drauf. Ich freue mich irgendwie drauf.
Ja, und das ist
muss auch mal sein.
Das ist schön.
Was sagst du denn zu Supergirl? Freust du dich darauf?
Na, mehr als auf Superman. Jetzt, also der hat mir nicht so richtig zugesagt. Ich mag Millie Alcock richtig gerne wegen House of the Dragon.
Ja.
Ich hatte so Statements gelesen wie Superman, Hope, Supergirl, Dope. Es wirkt halt so ein bisschen, also ich habe dann wieder so ein bisschen so James Gunn Guardians Vibes. So hat dieses anarchische Party, dieses ich bin nicht mit euch hier drin eingeschlossen, ihr seid mit mir hier drin eingeschlossen, mäßige.
Das ist aber Watchmen.
Ja, aber so fühlt es sich an, so fühlt es sich an. Wirkt halt wie so eine versoffene, jetzt würde ich so einen Hancock 2 gucken, so ein bisschen.
Ja?
Ja, und ich mochte Hancock. Ich mag die Tonalität, es ist gut drüber. Ich hoffe, es ist ein passendes Gegengewicht zu David Corns Red Superman. Ich bin offen, ich finde es, doch, count me in, ich finde es okay.
Bei mir macht das nichts. Also
ja, aber das ist immer noch besser als hassen.
Ja. Also wobei ich halt sagen muss, so normalerweise ist das dann die Sorte Blockbuster, wo ich im Kino hinterher dann auch sitze und ich bin dann wie dieser Smiley, dessen Mund so ein Strich ist, wo einmal nichts passiert. Was okay ist, jetzt habe ich die Kamera verschoben, jetzt bist
Das hat nur gewackelt. Es ist wieder zurückgewackelt.
Ich glaube, da wird für mich nichts draus. Aber wir haben noch einen anderen Trailer gesehen, denn diese Woche ist ein bisschen was released. Und zwar einer, bei dem ich erst dachte, Disclosure Day, weil ich wusste, dass diese Woche der neue Trailer zum neuen Steven Spielberg-Film kommt.
Ja, aber es war so selten klar, von dem, da muss man beim Namen mal kurz.
Vorher wurde der immer als, ich glaube, The Dish hieß es immer. Das war der Codename für diesen Film.
The Dish.
The Dish war der Codename, so wurde auch bei IMDb geführt. Ich habe nämlich letzte Woche meine Jahresvorschau fürs nächste Jahr vorbereitet und es gibt zwei Filme, die ich sehr interessant finde, die aber noch keinen Namen haben. Einmal der neue Iñárritu-Film, den er mit Tom Cruise macht. Der kommt nächstes Jahr, wo Tom Cruise irgendwie so ein Typ spielt, der die Apokalypse aufhalten muss. Ja, wer hätte das gedacht? Auch mal was ganz Neues.
Jetzt, aber wo man nicht mehr im Weltall reden darf?
Ja, die Story finde ich immer irgendwie komisch.
Ich will.
Ja, vielleicht holst du kurz aus und erzählst, wenn du schon anschneidest.
Ja, das war dieser Film in der Planung, weil Tom Cruise hat ja schon alle Stunts auf der Erde gemacht, die man machen kann. Jetzt müssen welche im Weltall ran.
Mit Doug Liman wollte er eigentlich einen, ich glaube, Science-Fiction-Film machen. Genau. Mit dem hat er ja Edge of Tomorrow unter anderem
und
gemacht.
Und da wäre er unter anderem auf der NASA-Raumstation oder ISS oder
auf der ISS gewesen,
hätte aber Hilfe der NASA gebraucht. Mhm. Also so ein bisschen Regierungshilfe. Er kennt das ja aus Top Gun-Zeiten. Und da musst du natürlich aber auch an bestimmten Türen anklopfen, ein Drehbuch vorlegen und sagen, könnt ihr euch vorstellen, uns mit euren Ressourcen zu unterstützen. Aber er scheint partout keinen Bock zu haben, Donald Trump ein Drehbuch vorzulegen oder den auch nur annähernd um einen Gefallen zu bitten. Das ist das, was zumindest nach außen hin so viel getragen wird. Man hört auch, Doug Liman hätte wohl medizinische Tests nicht bestanden, mit denen man ihn ins Weltall schicken könnte. Weil es wäre der erste Film, der wirklich im Weltall gedreht werden würde. Findet jetzt aber nicht statt. Ist auf Eis gelegt, klingt aber mehr wie ist abgesagt.
Ja, klingt für mich unwahrscheinlich. Also klingt für mich wie eine Geschichte, die das PR-Team von irgendjemandem vorbereitet hat. Weil Tom Cruise ist ja auch jemand, der sich aus Politischem raushält. Also ich habe das Gefühl, dass seit dieser Zeit, wo er auf der Couch von Oprah Winfrey herumgesprungen ist, hat er ja auch damals eine neue PR-Frau bekommen, die ihm strikt untersagt hat, in der Öffentlichkeit aufzutauchen. Was finde ich ja bei dem total spannend. Wenn der keine Filme macht, ist der ja nicht zu sehen. Das war schon fast ein bisschen...
Na, sag mal, ist Scientologe, dann siehst du den bestimmt ein paar Mal.
Ja, klar. Ne? David Miscavige sieht ihn wahrscheinlich jede Woche, aber ich fand das fast ein bisschen überraschend, dass er so viel mit Anna de Armas irgendwie, da gab es ja diese Dating-Gerüchte um die beiden. Und da dachte ich so, das ist ungewöhnlich, dass man so viel von seinem Privatleben gefühlt mitbekommt, weil darauf müsst ihr mal achten. Gibt es keinen Tom Cruise-Film, hörst du gar nichts. Es sei denn, er ist mal bei irgendeiner CinemaCon oder so und hält mal wieder eine Rede für irgendjemanden.
Oder unterstützt so Filmemacher. Es waren jetzt so ein paar Premieren, wo er immer sagt, so das, so lebt das
genau,
Kino.
Genau, und zeigt sich dann, wie er Kinotickets für Film XY geholt hat. Den
wirst du halt nie auf dem Streamer sehen.
Ja, genau.
Denke ich mal.
Denke ich auch nicht.
Ich glaube, wird in seiner Lifetime nie machen.
Aber deswegen, der hält sich auch sowas raus und deswegen finde ich das irgendwie seltsam, die Geschichte. Aber anyway, wir sind abgekommen von dem Thema. The Dish heißt jetzt nicht mehr The Dish, sondern Disclosure Day, ist an mir vorbeigegangen, weil das so ein ganz generischer Name ist, aber das ist der neue Steven Spielberg-Film. In dem geht es wohl laut Gerüchten um Aliens. Ich habe auch schon einige Theorien gelesen, wo Leute sich sehr sicher sind, worum es geht, weil gerüchteweise hat sich wohl Steven Spielberg mit einem Thema sehr genau auseinandergesetzt. Und das wird in dem Trailer auch ein bisschen angeschnitten. Also ich kann mir vorstellen, dass es darum geht, aber ich will euch jetzt nicht Monate vorher schon spoilern. Nachher habe ich recht oder die Theorie.
Aber das weiß man doch schon seit Monaten.
Die Theorie-Leute haben recht.
Okay.
Aber ich fand es nicht unspannend.
Jetzt habe ich Lust, hier Pluribus weiterzuschauen.
Pluribus ist wohl sehr, sehr nah dran. Es gab ganz viele Leute, die geschrieben haben, oh nein, Pluribus kam jetzt vorher raus. Die werden sich definitiv hinterher irgendwas anhören müssen, weil so viele glauben, dass es ein bisschen in diese Richtung geht. Worum geht's? Emily Blunt ist in dem Trailer zu sehen und die ist wohl Wetteransagerin oder Nachrichtensprecherin und dann fängt sie plötzlich an,
Meteorologen im Fernsehen
Geräusche zu machen, die nicht von dieser Welt stammen.
Was? So klackende Geräusche.
Und was könnte das... Nein, mach ich nicht nochmal. Oh. Was könnte das wohl sein? Und dann fängt ein großer Zusammenschnitt an. Josh Connor ist zu sehen. Autos, die durch Häuser fahren. Am Ende sieht man ganz seltsame CGI-Tiere.
Sing Sing, wie heißt er? Sag mal schnell, das habe ich auch gesehen.
Coleman Domingo.
Habe ich auch gesehen.
Colin Firth ist mit dabei.
Ja, wollte ich kurz fragen. Sieht ein bisschen, die Einstellung ist so, dass ich gar nicht sicher war.
Ja, ja, man erkennt ihn schon. Ja, ja. Also, es sind UFOs mit im Spiel.
Ach, Steven Spielberg-Filme kann man einfach gucken.
Ja.
Kann man einfach gucken.
Wir haben gerade schon gesagt, Robert meinte, der macht nie schlechte Filme, da meinte ich so War Horse und dann fällt mir aber schon kein schlechter mehr ein.
Da müssen wir eigentlich mal ein Ranking machen.
Ich habe mal auf meinem Kanal ein Ranking gemacht.
Ja und? Das darf jetzt niemand mehr über die besten Steven Spielberg-Filme sprechen?
Ich bin mir fast, wie lange, wir machen jetzt den Podcast so lange, wir haben 100 Pro schon mal ein Ranking.
Nicht.
Okay.
Wir hatten ja kaum Steven Spielberg-Filme in der Zeit, in so einem Podcast gibt. Wir hatten West Side Story.
Fabelmanns.
Ja, das war nun sehr an ihm dran. Ne?
Ich glaube, West Side Story haben wir nicht mehr drüber gesprochen.
Genau, also ein Film in 5 Jahren. Also ist jetzt, da sind andere öfter dabei.
Stimmt. Ja. Oder nee, wir hatten über diesen The Post.
Haben wir noch Neues aus der Welt.
Neues aus der Welt. Nee, The Post. Dieser Zeitungsfilm mit Tom Hanks.
Die Verlegerin.
Die Verlegerin. The Post hieß der.
Weiß ich nicht, ob wir darüber haben. Ich glaube nicht mehr. Ja, nee, ich glaube da noch
egal.
Nicht. Ja. War ja Corona. Noch auch.
Das stimmt. Also, das sind Filme, ich glaube, also Disclosure Day bin ich dabei, Street Fighter bin ich dabei, Supergirl nicht.
Okay. Wir haben aber trotzdem noch andere Themen, außer Trailer.
Ja.
Nämlich, ja, am Ende True Crime aus Hollywood, mal kurz sprechen. Ne? Also, wenn ich zum Beispiel die Seite des Hollywood Reporter aufmache und vor allem jetzt, wenn ich jetzt Freitag habe von vor 2, 3 und 4 Tagen, durchscrolle 30 Artikel rund um Rob Reiner, der und dessen Frau zusammen bei sich zu Hause tot aufgefunden worden sind.
Ja.
Und zwar in ihrem Ehebett liegend mit aufgeschnittenen Kehlen.
Und wohl vom Sohn. War das nicht so?
Ist angeklagt des Mordes. Und ich hatte mal die Abläufe mir jetzt angeguckt. Also was passiert ist, ich glaube, es ist einfach damit, was einmal als Thema haben. Hier geht es, glaube ich, auch weniger den Voyeurismus. Conan O'Brien hat eine große Weihnachtsfeier geschmissen.
Ganz kurz, bevor du das erzählst, würde ich mal ganz kurz sagen, wer ist denn Rob Reiner eigentlich? Rob Reiner ist hauptsächlich bekannt geworden erst als, ich glaube, er war zuerst Schauspieler, dann ist er Regisseur geworden, Harry Met Sally, wie hieß der?
Harry und Sally,
genau. Stand By Me hat er gemacht, The Princess Bride, Misery, Eine Frage der Ehre hat er gemacht, Spinal Tap hat er gemacht, also eine ganze Menge von Filmen.
Zuletzt sehen konnte man ihn in The Bear gerade als der Geldgeber für das Restaurant.
In Wolf of Wall Street war er, glaube ich, der Vater von Jordan Belfort, also von Leonardo DiCaprios, aber er hat da auf jeden Fall, war er mit in dieser Firma, das war der dann rumschreit irgendwann, warum die für $800 Sushi gekauft haben oder
ja, quasi der, das war dann der Finanz, aber stimmt, da war auch eine Verwandtschaft,
ich glaube,
ne?
der war Vater von irgendjemandem.
Ich würde sagen, der Schwiegervater kann es gewesen sein.
Möglich.
Also dann von Margot Robbie, der Vater.
Ihr kennt auf jeden Fall das Gesicht und der gilt als echt feiner Kerl, das hört man immer wieder. Es haben sich super viele Leute zu Wort gemeldet, die sich an ihn erinnert haben. Ich habe ein Video von Kevin Bacon gesehen, der meinte, es war so ein toller Dreh bei Eine Frage der Ehre mit dem. Und der hat Tränen gehabt.
60 Jahre in Hollywood, also 60 Jahre in Hollywood unterwegs, das musst du dir mal überlegen.
Genau, und der war wohl auf einer Party von Conan O'Brien?
Der war auf einer Party von Conan O'Brien. Conan O'Brien hat eine Weihnachtsfeier geschmissen in Hollywood. Das heißt, da sind dementsprechend auch relativ viele bekannte Leute, aber hält das dann auch relativ privat. Und da ist er auch zusammen mit seiner Frau auf dieser Feier gewesen. Aber auch sein Sohn Nick heißt er, ne? Nick Reiner ist eingeladen gewesen, beziehungsweise, das weiß ich gar nicht, ob der eingeladen war, der tauchte zumindest auf. Und bei dem gibt es in der Vergangenheit auch immer wieder so Drogenmissbrauchsgeschichten. Und auf dieser Party soll Nick Reiner rumgelaufen sein zu verschiedensten bekannten Persönlichkeiten und sie nach ihrem Namen gefragt haben. Wie heißt du, wie ist dein Nachname, bist du bekannt? Also völlig, völlig merkwürdiges Verhalten. Mhm. Und sei dann auch auf Bill Hader gestoßen. Bill Hader meinte aber, ey, sorry, ich bin hier in einem Privatgespräch. Und davon soll Nick Reiner sich irgendwie so sehr beleidigt gefühlt haben, dass er auch von der Party abgehauen ist, aber nicht, ohne dass seine Eltern ihm auch vorher mal gesagt haben, hey, was ist denn los? Also haben sich Sorgen um ihn gemacht, weil sie kannten anscheinend dieses Verhalten, wenn er so komisch wirkt, ob da irgendwie Drogenmissbrauch im Hintergrund sein könnte, haben sich Sorgen gemacht und na gut, dann ist Nick Reiner von dieser Party abgehauen und dann mehr oder weniger ist das, was bis dahin passiert ist, gibt es dann dieses Bild dieser beiden Eheleute, die tot im eigenen Bett liegen mit durchtrennten Kehlen. Und bei denen dann relativ schnell klar wurde, weil die am nächsten Tag gab es einen Massagetermin, eine Masseurin kam ins Haus und hat Rob Reiner gefunden und ist aber sofort rausgerannt, halt schreiend, hat die Polizei gerufen. Die hat dann dort festgestellt, während auch schon die Tochter der beiden vor Ort war, dass auch die Mutter damit in dem Bett liegt. Und so hat sich dieser ganze Fall dann zusammengestrickt. Sie hatten ja erst irgendwie ihm sei was passiert, dann beiden sei was passiert im eigenen Haus, dass die Mordkommission da ist, dass anscheinend ein Mord war. Die Verbindung zu dem Sohn ging dann relativ schnell. Der hat sich wohl ein Hotel in der Nähe gesucht. Vom Haus, obwohl er eigentlich mit auf dem Anwesen wohnt im Gästezimmer. Und ja, dann ging das eben, dann fügte sich alles relativ schnell zusammen. Also die Spurensicherung, das Blut im Hotel sind auch die Angestellten, haben dann mitbekommen, dass die Badewanne, in der er sich da gebadet oder geduscht hat, voller Blut war. Auch die Sheets, also die Laken voller Blutspuren in dem Hotelzimmer, was er sich, wo er sich reingebucht hat, und hat seine Eltern umgebracht. Hochdramatisch. Kann ich mich nicht erinnern, wann wir sowas zuletzt in Hollywood hatten. So ein...
Nee, ich auch nicht, ehrlich
so
gesagt.
Es gehen auch so Interviews rum, wo die zusammen Fernsehauftritte haben. Hast du das gesehen?
Ja, Rob Reiner hat wohl mal einen Film produziert, den der Sohn geschrieben hat. Mhm. Und da auch so ein bisschen seine Kindheit und seine Drogensucht verarbeitet hat. Also du hast es vorhin so ein bisschen fast lapidar gesagt, weil es gibt wohl massiven Drogenmissbrauch über Jahrzehnte. Also der ist wohl, seit er ein Teenager ist, ist der vollgepumpt mit nicht nur Koks, sondern auch Heroin, Alkohol, härtere Drogen, die dann dich komplett kaputt machen. Ich meine, härter als Heroin geht ja fast nicht, aber der hat alles genommen und ist immer wieder in irgendwelche Programme gegangen und hat dann den Weg einfach nicht daraus gefunden. Und die Eltern versuchen eigentlich seit Jahren, das irgendwie mit ihm durchzustehen.
Vielleicht wohnt er auch deswegen mit auf dem Anwesen in diesem Gästehaus, dass man quasi diese Nähe hat.
Ja, wahrscheinlich um Hilfe zu geben, wahrscheinlich um auch ein bisschen das einzudämmen, ne, wie er dann auch ist. Ich habe keine Ahnung, was da vorfallen muss, damit man so entgleitet. Eigentlich sind solche Sachen ja oft in der Kindheit verhaftet, aber das ist dann reine Spekulation. Auf jeden Fall hat man auch ihn in Interviews gesehen, wie er über seine Drogensucht zum Teil erzählt hat. Der scheint auf jeden Fall echt tief kaputt zu sein. Was ich aber noch am kaputtesten von allem fand, war, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich hatte es bei Instagram gepostet.
Ich habe das dir geschickt, glaube ich, war das erste Geschickte, was
genau.
Du gesehen.
Und dadurch habe ich das dann gesehen und dann habe ich das repostet, dass Donald Trump dazu sich geäußert hat. Und da dachte ich so, boah, ist das ein Schwein, ist das ein mieser Mensch, der hatte eine lange Nachricht gepostet, dass er eigentlich, ne, hat er dann gesagt so, ja, meine Kondolenz in Richtung Rob Reiner oder der Angehörigen, aber er wäre ja sowieso ein schlechter Typ gewesen, weil er sich immer über Donald Trump lustig gemacht hätte. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass Rob Reiner anti-MAGA ist, aber offenbar war er das. Und es wirkte dann in der Nachricht von Trump fast so, als würde er sich darüber freuen. Von dem Typen, der nach der Ermordung von Charlie Kirk ja selber an die Decke gegangen ist und gegen irgendwelche Nachrichtenmagazine oder sonstige Leute auf Social Media vorgehen wollte, die sich belustigt haben sollen über den Mord von Charlie Kirk, was genau so scheiße ist. Mir hatte dann auch jemand geschrieben bei Instagram, da war ich ganz empört. Jemand, der mir folgt, hat dann gesagt, ja, versteht gar nicht den Aufruhr. Bei Charlie Kirk war es auch in Ordnung, wenn da Leute, und dann dachte ich so, ey, bitte sei still. Ich habe ihm auch geschrieben, du kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht auch unmenschlich findest, weil sowas muss man unmenschlich finden, und zwar auf beiden Seiten. Und nur weil da ein paar Idioten bei Charlie Kirk gesagt haben, so, ha, guck mal, der rechte Spinner ist jetzt tot, das ist genauso beschissen und das macht das jetzt hier aber von dem mächtigsten Mann der Welt nicht weniger krank. Das fand ich leider mit am schlimmsten an der Sache, wobei das natürlich auch generell das ganze Ding ein riesiges Drama ist. Wir leben in einer Welt, in der der US-Präsident, in dem nichts Besseres einfällt, als eine Sache dermaßen zu kommentieren.
Es geht halt immer noch dreckiger, noch unwürdiger, habe ich das
Gefühl. Ist ganz, ganz schlimm.
Ich kenne das ja auch als Krankheiten, als TDS, Trump Derangement Syndrome bezeichnet, wenn Leute eben nicht mit ihm auf einer Linie sind. Ja. Und er wurde auch noch mal Tage später im Weißen Haus von der Presse darauf angesprochen, steht er noch hinter.
Ja, aber Leute aus dem eigenen Lager haben ihn dafür, Piers Morgan, jemand wie James Woods, auch ja ein Schauspieler, der in den letzten Jahren wirklich auch da, der ist glühender Trump-Verehrer. Die haben sich alle dagegen ausgesprochen. Ne? James Woods hat gesagt, man kann unterschiedlicher Meinung sein und muss sich trotzdem nicht wie ein Arschloch verhalten. Das fand ich schon krass, dass so viele dann sich auch gegen ihn gestellt
Passt
haben.
Passt halt auch gar nicht zu konservativ-christlichen Werten, die man ja vorgibt zu vertreten. Ja, also hochdramatisch, da wird uns wahrscheinlich auch noch die Berichterstattung ein bisschen begleiten, aber wir wollten jetzt es zumindest mal auch aufgegriffen haben, so ein wenig die Abläufe. Ehe wir über Filme sprechen, wollten wir aber auch noch einmal über künstliche Intelligenz sprechen.
Endlich wieder über künstliche Intelligenz. Ihr werdet sagen, geil, das Thema habe ich so selten gehört.
Ja, aber es gab ein Thema. Letzte Woche oder vorletzte Woche, David hat das, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal kurz off Mikrofon angesprochen und jetzt können wir es mal am Mikrofon besprechen. Disney hat eine Investition getätigt, nämlich $1 Milliarde in OpenAI investiert, um 200 oder circa 200 bekannte Figuren aus ihrem Portfolio an OpenAI quasi in gemeinsamer Zusammenarbeit so zu übergeben, dass in Sora quasi dem Video an Teil von ChatGPT, mit dem man kurze Sequenzen erstellen kann, man Prompts schreiben kann, in dem Figuren etwas machen und daraus ein kurzer, kleiner animierter Film entsteht. Das sind dabei eben so ziemlich alle animierten Figuren, die ihr kennt, also ob aus oben Toy Story, die Eiskönigin oder König der Löwen. Ist aber auch aus der Welt von Star Wars und Marvel einiges dabei. Wichtiges ist, das sind immer nur die Figuren ohne Stimmen und auch keine Figuren mit Gesichter, beziehungsweise werden die dann so animiert, dass man nicht Gesichter sieht von Schauspielern, die sie verkörpern. Das heißt, bei Iron Man, bei Black Panther und so weiter, Darth Vader, kein Problem. Wie sie es dann jetzt bei dem Tor lösen, weiß ich nicht, ne? Weil man genau nicht in diese Problematik kommen will mit den Doppelstreiks, die wir hatten, mit den Autoren und mit den Schauspielern, wo ja genau in den Verträgen eben dieses große Thema, wie geht man mit KI um, im Raum steht. Das hat Disney jetzt angestrebt und es wird auch bloß wenige Monate wahrscheinlich dauern, bis wir dann in Sora Sachen mit Deadpool und Mickey Mouse sitzen am Strand mit Simba und hoffen und trauern über Mufasa oder so, keine Ahnung, uns Prompts schreiben können. Nicht wahr, David?
Ich finde das ganz krass und ich bin überrascht, dass das nicht noch größere Wellen geschlagen hat, weil das, damit hebeln sie ja auch im Grunde dieses leidige Thema aus, was ja KI immer begleitet, nämlich ne, dieser Vorwurf, KI wäre im Grunde nur gestohlenes kreatives Material, das dann durch den Mixer geworfen wird und dann irgendwie auf der anderen Seite wieder rauskommt. Und jetzt sagt einer der größten IP-Inhaber der Welt, ja hier, nehmt mal für 1 Milliarde. Hast du irgendwelche Artikel gelesen oder vielleicht selber mal drüber nachgedacht, was
Das, du sagst es. Hast du das oder selbst mal drüber nachgedacht?
Nee, vielleicht hast du ja eigene Gedanken dazu, weil ich persönlich bin auf keinen plausiblen Grund gekommen, warum Disney das macht.
Ich habe einen sehr guten Artikel gelesen, der das aufmacht.
Ja?
Warum. Ja. Und der Artikel sagt es, ich quote jetzt den Hollywood Reporter, in einem Wort Netflix. Disney hat leidlich erfahren müssen, wie es sich anfühlt, technologisch abgehängt zu werden. Netflix wird zum größten, heute doppelt so viel wert wie Disney, Medienimperium und jeder andere Player hat es verschlafen. Als Netflix
Ich hatte übrigens gelesen, letzte Woche einen interessanten Take. Netflix ist ja, man nennt das ja Marktkapital, glaube ich.
Marktkapitalisierung.
Anzahl
der Aktien mal Aktienwert.
Genau, und daran wird ja der Wert einer Firma abgelesen. Genau. Und die ist bei...
Ich glaube 400 und Milliarden bei Netflix.
So um die 400, genau. Und Disney hat um die 200.
Genau.
Und ich hatte gelesen, dass der Unterschied ist bei Netflix, dass Netflix als Tech-Aktie geführt wird. Und Tech-Aktien, da ist immer dieses...
Das ist die Fantasie der Zukunft.
Genau, dieses potenzielle Wachstum, was
Aktien angeht. Das ist, warum Tesla so mehr wert ist als Mercedes, Porsche, VW zusammen.
Und das ist der einzige Grund, warum das bei Netflix so durch die Decke geht. Aber das fühlt sich für mich total nach Blase an, die jederzeit platzen könnte. Weil bei Netflix sieht man ja jetzt schon, dass dieses Wachstum gar nicht mehr da ist. Also nachdem sie dieses Passwort-Sharing eingegrenzt haben.
Was könnte man dann tun, wenn man glaubt, selber nicht mehr zu wachsen?
Das habe ich in meinem Video ja erwähnt.
Da könnte man IPs kaufen. Man könnte kaufen,
genau, das ist richtig. Aber in meinem Video sage ich das, glaube ich, auch ganz kurz. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Zukauf und damit auch eine Verschuldung, wie sie das jetzt bei Warner Brothers ja machen wollen, verschulden sich ja dann dadurch auch hoch und kaufen ein klassisches Studio dazu. Dadurch wirst du doch für Tech-Anleger nicht interessanter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser endlose Wachstum, der bei Tech-Aktien ja immer mitschwingt und der dieses Potenzial, du lachst, aber...
Nee, ich lache nicht, ich lächle nicht, weil jetzt brauchst du eigentlich nicht mehr viel Fantasie. Also die Frage ist immer, gerade bei Tech-Unternehmen, was für eine Zukunft, was für eine Idee kaufst du?
Ja.
Bei Tesla ist die große Idee eigentlich die Robotaxis. Dass sie wirklich das autonome Fahren auf die Straße bringen und insgesamt das Autofahren so revolutionieren, das glauben Tesla-Aktionäre, das ist so das Hauptding. Das ist das, wofür man kauft Tesla nicht, genau, wegen der Autos.
Und bei Netflix glaubt man, glaube ich, daran, dass Netflix die eine Plattform wird, auf der irgendwann mal alles geguckt wird.
Und warum geht Disney jetzt einen Deal mit OpenAI an?
Weil sie, ja, das verstehe ich nicht.
Also ich komme mal zurück. Bei Netflix war es so, die haben den Markt komplett revolutioniert. Die haben ja disruptiert. Eine Streaming-Plattform. Die haben also genau dieses Momentum gehabt, den Markt gänzlich zu verändern. Und Disney hat damals gemerkt, so wie alle anderen, das haben wir nicht. Alles andere sind ja nur Nachmacher, Kopierer, die es irgendwie versucht haben. Aber die Algorithmen, die Daten und auch die gesamte Oberfläche ist nirgendwo so gut wie bei Netflix. Und Disney sagt sich jetzt, das ist zumindest das, was ich jetzt ein, zwei Mal gelesen habe, das passiert uns kein zweites Mal. Wir sind nicht ein zweites Mal bei neuer Technologie hinten dran. Die haben ja alle noch reihenweise Midjourney verklagt im Sommer, weil ja Leute ganz viel so Disney-IPs und so benutzt haben. Und dann dachte man noch, cool, Disney, das sind die an der Front, die verteidigen die Rechte der Schauspieler. Nee, die wollen nur in der Hand haben, wie die KI trainiert wird. Und deswegen diese Idee, dass man jetzt mit OpenAI sich zusammenpackt, um quasi A, mehr über KI zu lernen, B, was wir alles prompten, was glaubst du, was da alles für kreative Ideen drin sein können?
Naja, aber was ich hatte irgendwo gelesen, das hatte jemand geschrieben, der meinte, ist doch genial von Disney, wenn jeder mit den Figuren oder den, auch der Ästhetik einfach nur, das sieht man ja auch schon, dass viele Sachen zum Beispiel mit der Ästhetik von Studio Ghibli war ja letztes Jahr, ging das herum, da hat ja jeder sich als Studio Ghibli Figur irgendwie zeichnen lassen.
Oder
und
Wes Anderson vor einem Jahr.
Genau, so, und das würde bei Disney sicherlich genauso passieren. Und da schrieb jemand, naja, das wird in den Köpfen der Leute verankert, das quasi diesen Disney-Look, der dann überall zu sehen ist. Aber ich frage mich persönlich, was hat Disney davon tatsächlich? Also ist es wirklich, weil wenn jeder in die Hand dieses Toolset bekommt und jeder selbst seinen Disney-Film und seinen Disney-Traum ausleben kann, warum sollten die Leute dann ins Kino gehen hinterher? Was hat Disney da letzten Endes von, was wird ihnen das bringen?
Ich glaube, wenn die Akteure das selber wüssten, was sie damit machen würden künftig, weil die KI-Blase wird jeden Tag diskutiert. Platzt sie oder wird das wirklich unseren Alltag revolutionieren? Gerade werden ja jeden Monat fast Oracle zum Beispiel alles an Rechenzentren reinpumpt, an Milliarden Dollar jeden Monat. Mhm. Da wird reingepumpt. Die Leute wissen gar nicht so richtig, wo ist denn die Revenue? Man sagt ja immer, wenn Goldrausch ist, sollst du Schaufelhersteller sein, aber nicht selber Gold suchen. Mhm. Deswegen ist Nvidia ja so schön weit oben, weil sie eben die Chips dafür bauen. Und die Frage ist, wie wird denn diese Zukunft mit KI aussehen? Und wenn du das ernst nimmst und sagst, okay, das wird vielleicht eine Zeit kommen, wo KI alles Mögliche kann, dann ist es das Wichtigste ja für mich als Unternehmen, dass ich wenigstens meine Rechte in dieser Welt wahre, beschütze und die Regeln mit umschreiben kann, wie es stattfindet, um es dann in dem Rahmen vielleicht auch zu monetarisieren. Ne? Also angenommen, jeder macht später bei Disney Figuren das und das. Mhm. Und Sora kostet dann mal 3,99, 4,99 im Monat. Mhm. Ne? Revenue Stream. Also ist ja ohne Ende
Kohle. Ist denn Disney beteiligt an dem Revenue von OpenAI? Das habe ich
also
gar nicht.
Also 1 Milliarde Dollar investieren sie und was sie für diese Milliarde Dollar genau bekommen,
das ist nicht klar.
Ist jetzt noch nicht so klar, tatsächlich. Aber ich glaube, es ist der Versuch und deswegen die Klage an Midjourney, ey, nicht jeder kann mit unseren Figuren machen, was sie wollen, aber wenn ihr wollt, habt ihr eine Möglichkeit, wir sind im KI-Game dabei, dann benutzt Sora, da habt ihr unsere Figuren und so schaffst du so eine Gewöhnung. Ich glaube, wo die Reise hingeht, wissen sie selbst noch nicht, aber sie wollen nicht nochmal erleben, dass jemand anders der First Mover ist und sie hinten dran sind. Weil was sich in Hollywood sicher alle ärgern, ist, dass sie nicht das Geschäft von Netflix machen.
Ja.
Das soll nicht normal passieren. Also das ist die Erklärung, die ich lese und die für mich auch nachvollziehbar ist. Aber gerade KI ist immer noch so ein bisschen diffus. Es ist ein Schlagwort, mit dem man aber noch gar nicht so richtig arbeiten kann. Ich benutze sie kaum. Andere Menschen in unserem Umfeld benutzen sie extrem viel. Und da wissen wir noch nicht, wo würden sich das mal einpendeln. Ich kann es dir auch nicht sagen, tatsächlich. Ja. Ja, aber du hast recht, ne? Dieses Geschäft, wie es jetzt ist von Netflix oder auch von Disney, das ist halt nicht endlos skalierbar.
Nee.
Disney hat ja wenigstens noch mehrere Standbeine. Die haben ihre Schiffe, ihre Parks und ihre Figuren.
Die Netflix-Aktie fällt ja jetzt gerade und die Subscriptions, die sind stagniert, stark jetzt. Wo soll es auch herkommen?
Naja, dieser Effekt von wegen, dass man keine Account-Sharing macht, der ist jetzt einfach mal durch.
Der ist durch.
Ja, und irgendwo ist dann, die sind immer so bei 300, 350 Millionen Abonnenten, glaube ich. Und da ist dann irgendwann, oder Haushalten, und da ist dann irgendwann Schluss. Nichtsdestotrotz, also Disney ist jetzt so ein First Mover und Bob Iger, also der CEO, hat auch schon gesagt, naja, wann immer, selbst wenn unser bisheriges Geschäft disruptiert werden sollte, dann könne man damit leben, solange man Teil dessen ist. So, und das stellt so ein bisschen die Frage, wie wichtig ist denen das Filme machen? Wie wichtig ist denen das, oder geht es am Ende nur um Geld oder das nächste Geschäft zu finden, was die nächsten 20, 30 Jahre funktioniert? Und damit sieht man aber auch so ein bisschen diese Dämmerung der Studios. Ja, nach diesem Jahr können sie sich nicht mehr sicher sein, dass ein Film, wo sie 300 Millionen reinpumpen, 700 wieder rauskommen.
Ja, das, also wir werden es im Auge behalten. Ich bin da jedes Mal überrascht, was wir an neuen Newsmeldungen kamen. Übrigens, kleines Update zu letzter Woche. Mittlerweile, wir hatten es ja schon gesagt, es wird weitergehen bei diesem großen Warner Netflix Paramount Deal. Paramount wurde jetzt wohl, also das Angebot von denen, diese 108 Milliarden Dollar, wurden wohl vom Vorstand von Warner abgelehnt. Wie das jetzt weitergeht, werden wir mal sehen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass abgewartet wird, ob Netflix das Angebot erstmal matchen wird. Aber Warner hat direkt gesagt, nein. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass wohl im Vorfeld schon ein bisschen Bedenken seitens Warner gab, weil ganz, ganz viel Geld von dem Paramount-Beitrag kommt wohl aus dem Mittleren Osten, Saudi-Arabien, aus den Emiraten. Und dann war Jared Kushner ja noch mit involviert. Der ist jetzt auch mittlerweile raus aus diesem Deal.
Da ist Trump natürlich dann auch nicht mehr so interessiert, weil dann bleibt das Geld nicht so sehr in der eigenen Familie.
Ja, aber die Allison-Familie ist ja so nah mit ihm gekoppelt, dass da auf jeden Fall zumindest so seine Wünsche noch durchgesetzt würden. Ey, gucken wir mal.
Gucken wir mal.
Ever see an idea so clearly in your head, but struggle to find the time to get it all done? Wix helps you go from,
I'll get to it,
to,
done.
Build a full site just by describing your idea. Let an AI agent handle daily tasks, plan your next marketing campaign, or help out customers so you can grow your business the way you want without it taking over your life. Try it out at Wix.com.
Wollen wir mal über Filme reden?
Ja, wir haben einen Filmpodcast, vielleicht machen wir das einfach mal.
Wobei, ich habe letzte Woche einiges an Feedback bekommen, die richtig happy waren darüber, dass wir das mal aufgedröselt haben, so Stück für Stück, dass sie das verstanden haben, wie die Abläufe sind. Womit wollen wir anfangen?
Wollen wir gleich über Avatar sprechen?
Ja, lass uns über Avatar sprechen.
Die 3 Stunden, 17 Minuten, die, also nehmt euch Zeit.
Was hast du denn dem gegeben?
2,5, so wie du.
What?
Mhm. Ich habe am Anfang...
Wir haben aber auch kaum über den Film geredet, ne?
Nee, ich war nochmal im Filmstarts-Podcast. Das heißt,
ja. Ja, okay.
Da habe ich nochmal drüber gesprochen, aber ich habe ansonsten mit keinem so wirklich drüber gesprochen. Aber da gab es auch nichts zu reden. Ich weiß, dass wir alle rausgekommen sind hinterher und alle saßen so, waren so wie so Säcke, aus denen so die Luft rausgelassen wurde. Weil 3 Stunden, 17 Minuten musst du erstmal aushalten und dann 3 Stunden, 17 Minuten voller Enttäuschung. Das nimmt dir ganz schön den Atem, finde ich.
Also andersrum von vorhin, wenn du enttäuscht warst, musst du ja Erwartungen gehabt haben.
Na klar. Also ich meine, bei James Cameron bin ich immer der Meinung gewesen, dass ich bekommen habe, was ich zumindest gedacht habe, nämlich was Großes, Spektakel. Der zweite Teil, den ja viele schon nicht mehr so mochten, der hat uns damals ja auch voll erwischt. In der Retrospektive würde ich sagen, so dem habe ich vielleicht ein bisschen zu viel gegeben.
Habe ich auch in meiner Review gesagt.
Aber eigentlich ist es trotzdem immer noch ein Spektakel gewesen, was, und das mochte ich ja an den Avatar-Filmen, die du nicht guckst, weil du denkst so, boah, die Geschichte, ganz neu. Weil viele Dinge, die da verwoben werden, die kennt man schon, auch diese Message, die darunter liegt, die Natur gegen die Menschen, gegen den Industrialismus, gegen dann natürlich auch so die Native Americans, die da auch so ein bisschen kodiert drin hängen. Ne? Also da ist viel verbaut, dass man sagen kann, ja, da steckt ein bisschen was dahinter, aber es ist jetzt alles nicht neu und es ist jetzt auch nicht wirklich besonders clever.
Es lagen damals auch einfach 13 Jahre, wo man sich freuen konnte, Pandora wirklich nochmal anders zu entdecken und Wasser. ist auch ein schöneres Element als Asche und Feuer.
Und ich finde, der hat sich da im zweiten Teil auch noch viel Zeit genommen. Also das haben ja viele bemängelt, dass der zu langsam ist zum Teil, aber das fand ich ja bei Avatar toll, dass ich in diese Welt abtauchen kann. Und das mochten auch ganz viele Leute, das weiß ich noch, das gab beim ersten Teil damals die Meldungen von Leuten, die zig Male, also ich rede hier nicht von 10 Mal, sondern so, ich glaube Leute, die 100 Mal da reingegangen sind, weil sie sagten, sie können sich nicht mehr vorstellen,
dann
woanders
zu
leben.
Dann hast du jeden Doomsday-Trailer 4-mal gesehen, wenn du 100 Mal gesehen 25 Mal gesehen.
Ja, geil. Und dann hast du wahrscheinlich den Film dann auch irgendwann im Kopf. Ja, und das war eine Sache, die mir jetzt total gefehlt hat. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ich bin nicht mehr in diese Welt hineingezogen worden.
Es sind die exakt gleichen Themen und optisch.
Konflikte fand ich auch.
Ja, also immer noch Familie Sully, Spider, immer noch der gleiche von Anfang an Widersacher, der jetzt sagt, ey, dieser Sully, dieser, nee, der hat nie seinen Befehlen gehorcht, den muss ich jetzt endlich mal kriegen. Hat er schon Teil 1 versucht, hat er schon Teil 2 versucht, versucht auch noch einen Teil 3, aber jetzt ist auch noch mein Sohn in der Familie, den muss ich auch noch wiederfinden. Jetzt hat er ein bisschen andere Motivation.
Das hat er im zweiten Teil ja auch schon getan. Ja,
dann hast du da die Tochter, wo du auch schon merkst, dass die ist so anders vielleicht mit der Natur verbunden, die ergründet sich so ein bisschen weiter und die Sullys, die halt sagen, ey, Spider, also dieser Junge kann die Atmosphäre auf Pandora nicht atmen und deswegen kann er auch einfach nicht an diesem Ort, an dieser Küste bleiben, weil die technischen Ressourcen für den zu überleben zu Ende gehen. Und im Grunde wollen sie ihn von A nach B bringen, an einen sicheren Ort und da kommt der Übergriff durch die und das ist den Aspekt, den wir da bekommen, den Ash People, dem Aschevolk. Und es fühlt sich für mich so an. Ich habe ein neues Gebiet bekommen und ein neues Volk. Habe ich ein WoW-Addon gekauft? So fühlt sich für mich Avatar 3 an.
Ja, aber ein WoW-Addon, was du in 14 Minuten durchgespielt hast, weil, also was ich erschreckend fand, war, dass du ein einziges Mal einen Vulkan siehst, um zu verdeutlichen, wir sind jetzt hier in so einer Feuerlandschaft, dann siehst du ein bisschen Asche und offenbar so einen verbrannten Baum. Ich konnte nicht mal zuordnen, ob es dieser Baum aus dem ersten Teil war oder ob das jetzt noch ein anderer verbrannter Baum war.
Gerade auch so, also Boden, der einem abgebrannt ist und vor allem mit dieser extrem nährstoffreichen vulkanischen Asche normalerweise nach Jahren hier wieder gedeiht,
ja,
richtig schön aussehen müsste in Pandora.
Aber gut, darüber mache ich mir dann keine Gedanken. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass James Cameron gar kein Interesse an denen hatte, weil diese Feuerleute, die werden so als kriegerisches Volk inszeniert, die springen dann auch ums Feuer rum, machen dann
Matriarchat eher so ein bisschen mal
genau
zur Abwechslung.
Warang heißt die Anführerin und die fand ich auch nicht
hast
unspannend.
Du nicht gemerkt, wie sie heißt.
Ja, das ist, also ich habe aber in meinem Video zum Beispiel die ganze Zeit Spike statt Spider gesagt und natürlich wieder auf den Sack dafür bekommen. Aber das war auch so ein
Ding. Der einzige Mensch, den du siehst.
Ja, aber ich dachte auch so, Jake, Neytiri, Quaritch, das sind Namen, die habe ich mir gemerkt. Aber die Namen, die ich mir nicht merken konnte im letzten Teil, waren die Namen der Kinder. Die weiß ich alle nicht mehr.
Kiri, dachte Kiri heißt Nora, keine Ahnung.
Wie heißt zum Beispiel die von Sigourney Weaver dargestellt wird? Ah. Ich kriege diese Namen nicht zusammen.
Ja.
Und das ist auch deswegen der Fall, weil James Cameron interessiert sich deutlich mehr.
Du musst dir auch sowas wie Turok Makto merken.
Ja.
Weißt du?
Und das kriege ich aber auch noch hin, weil der erste Teil für mich dann noch war besser ausbalanciert. Der zweite Teil, da will James Cameron, glaube ich, mir mehr Welt zeigen und vergisst seine Figuren. Das war damals auch so ein bisschen die Kritik und er vergisst vor allen Dingen diesen großen Faden, der quasi mir dann auch, wie das ja in so einer klassischen Trilogie, baut das ja aufeinander auf. Ich hatte gestern so einen Kommentar unter meinem Video, der beschwerte sich darüber, dass ich mich beschwere, dass die Konflikte noch dieselben aus dem Vorgänger sind. Er meinte, ist doch ganz natürlich für so eine Trilogie, da werden natürlich die Fäden aus dem Vorgänger aufgegriffen und ja, irgendwie schon, aber in diesem Fall ist es so ganz anders, weil wenn du dir sowas wie Zurück in die Zukunft oder Herr der Ringe oder so anguckst, ja, da läuft es immer in so einem geraden Bogen nach oben. Also ne, es ist eine, vielleicht eine Stufe, vielleicht ist es manchmal gerade, aber was hier passiert, ist es, dass es eine Schleife ist. Es dreht sich im Kreis, denn die Konflikte im zweiten Teil, die wurden ja einfach nicht beendet. Ne, Jake hat immer noch mit seinem Sohn zu tun, der ist aufmüpfig und redet lieber mit den Walen. Neytiri hat ein Problem mit Spider, Quaritch hat ein Problem mit jedem und das wurde im zweiten Teil einfach nicht aufgelöst. Und hier fängt man dieselben Konflikte wieder an zu erzählen.
Anstatt sie fortzuführen. So
statt sie, na, oder eine neue Perspektive zu geben oder dem Ganzen einen aufzusetzen.
Diese
oder
ganze Wahlnummer ist genau das gleiche wie
genau
im zweiten
dasselbe
Teil.
Und das große Finale am Ende ist exakt dasselbe. Und ich dachte dann, naja gut, wenigstens sind da diese Feuerleute da drin. Vielleicht bringen die einen neuen, ja, irgendwas Neues mit rein. Gar nicht. Die
sind nur eine Fraktion.
Die sind die Hälfte des Films nicht zu sehen. Und irgendwie geht es dann eigentlich weniger um die Feuerleute, sondern um Quaritch, der sie eigentlich groß in den Vordergrund schiebt. Und Warang ist, also kommt nicht mehr zum Tragen. Die hat am Anfang ein paar Momente und dann irgendwann gar nicht mehr. Und was dann passiert ist, der immer gleiche Loop. irgendjemand wird festgenommen oder verläuft sich im Wald oder geht verloren. Und dann müssen die anderen ihn retten. Dann gibt es ein kurzes Handgemenge und dann wird das wieder von vorne aufgedreht. Dann wird wieder jemand gesucht oder was auch immer. Und dabei entstehen in den Action-Momenten, die dadurch zusammenkommen, coole Bilder, will ich gar nicht anders sagen. Vor allen Dingen, was ich mochte, war so eine Befreiungsaktion, die so ein bisschen in einem neuen Setting gewesen ist, in der Stadt der Menschen. Da dachte ich so, oh, sehe ich das auch mal? Aber das ist für 3 Stunden, 17 Minuten viel zu wenig.
Der ist mindestens 1 Stunde zu lang, der Film.
Mindestens.
Und ich finde, der sieht auch ganz oft nicht gut aus. Ich finde, HFR haben wir, glaube ich, gezeigt bekommen. Mhm. Ich verstehe nicht, wenn die Leute sich einen neuen Fernseher kaufen, sei das Samsung, Sony, LG, das heißt dann mal True Motion, mal irgendwas Motion, da ist dieses eingestellt, dass die Bilder glatt gerechnet werden. Dann sieht das extrem flüssig aus, wenn du jetzt Fußball guckst, meinetwegen. Aber das sieht dann sonst immer, und viele in Hollywood bezeichnen das auch als Telenovela-Effekt aus, total billig aus. Und ich hasse dieses glatt gebügelte, zwischengerechnete Bild. Und ich finde diese HFR-Momente in Avatar 3, die lassen das so blöde aussehen. Das sieht dann aus wie, meinte ich zu dir, habe ich mich rübergelehnt, wie so Videospielsequenzen. Mhm. Heutzutage sind die, 2009 war das nicht so. Heutzutage sind die Sequenzen, weiß ich nicht, in Obscure 33 oder wie auch immer die Sachen heißen. Mhm. Wenn ich da was sehe, sehen die einfach so gut aus, dass ich denke, na guck mal, da brauchst du ja gar kein Studio und das kannst du auch komplett animieren an einem Rechner, was er da macht. Mhm. Und mich hat das so kalt gelassen, weil ich wirklich nichts Neues, Interessantes bekommen habe. Na, also mich da 3 Stunden festzunageln, ich verstehe es nicht. Der wird niemals so erfolgreich wie der zweite Teil.
Nee.
Ich glaube, der wird nicht die 2-Milliarden-Dollar-Grenze knacken. 1,5 vielleicht, also eine wird er auf jeden Fall einspielen.
1,5 habe ich auch gesagt, das ist so die...
1,5 bis 1,8 wäre so mein Bereich, wo ich denken würde, könnte er landen, aber wenn überhaupt. Also wenn das Word of Mouth, die Leute haben Stranger Things parallel, genau in diesen ersten wichtigen Wochen kriegen sie zweimal was zu Hause, was ziemlich spektakulär ist zu sehen. Ob sie sich sagen, ich muss jetzt noch ins Kino gehen, also ich denke nicht, dass das so hitten wird.
Die Vorverkäufe sind nicht so gut im Rest der Welt, in Europa wohl relativ gut, in Amerika ist jetzt auch noch nicht so
20% krass runter, glaube ich, ungefähr.
Ja,
oder
3, muss man 2. dazu sagen, die Avatar-Filme sind immer am Anfang schwach gestartet und haben sich dann über die Feiertage erholt. Man muss auch dazu sagen, aktuell ist wenig Konkurrenz im Kino.
Aber dieses Konstrukt aus Teil 1, Teil 2 deutlich stärker. Und wenn dann der dritte schlechter performt, das ist immer ein Warnsignal.
Naja, das liegt A an der Rezeption des zweiten Teils. Der kam bei vielen nicht mehr so gut an. Ich habe sogar Leute gelesen, die, immer wieder habe ich das gelesen, dass Leute gesagt haben, was, ein dritter Teil kommt? Also offenbar funktioniert das Marketing auch nicht wirklich. Das ist auch so ein seltsames Ding. Der größte Film des Jahres, möchte man ja meinen, weil die beiden Vorgänger riesige Events gewesen sind, von denen man ja immer sagt, man hört dann darüber hinaus nichts. Ne? Die haben popkulturell wenig Einfluss. Aber trotzdem werden die so verhalten vermarktet.
Allein der Aufbau, weißt du, vom zweiten Teil hier im Zoopalast, wie da diese Aquariumswand stand und alles war ein riesen Aufriss.
Und jetzt ist alles so, ne? Es gab 2 Trailer, du siehst auch eine Menge Poster, aber ich glaube, was mir bei dem Poster auch aufgefallen ist, ist so eine Melange aus Farben. Rot, Gelb und Blau. Und ich glaube, wenn du da schnell dran vorbeiläufst, da catcht dich nichts. Und deswegen, ich glaube, Leute kriegen das einfach nicht mit, dass dieser Film kommt. Und dann ist es, ich glaube, der hat den schlechtesten Rotten Tomatoes Score von den Filmen bisher. Ich glaube, von allen James Cameron Filmen jetzt mal Piranha 2 rausgenommen. Der ist, glaube ich, bei 71 gestartet. Und das auch, also ich glaube, die Leute sehen dann auch unsere Kritiken, sind selber schon nicht so angehypt, haben es vielleicht nicht mitbekommen.
Denken sich, in spätestens 3 Monaten ist er auf Disney Plus.
Kommt auch noch dazu. Und James Cameron sitzt jetzt auch in Interviews ganz fleißig und erzählt so, ach, naja, eigentlich bin ich jetzt durch.
Hat er ja auch immer gesagt. Er hat immer gesagt, wir gucken, wie dieser, nicht immer. Er fing an, vor 1,5 Jahren zu sagen, wir gucken, wie der dritte Teil läuft und so im Februar 26 entscheiden, ob er Teil 4 und 5 selber macht oder das in andere Hände gibt.
Er macht jetzt, glaube ich, seinen Hiroshima-Film als nächstes, ne? Ghost of Hiroshima.
Das ist das, wo er selber da war. Der Typ, der beides überlebt hat?
Ich glaube, der Typ, der beide Explosionen
den überlebt hat. Genau, dann war das James Cameron, der war ja nicht an seinem Sterbebett, aber hat ihn im Krankenhaus auch besucht und das hat ihm so viel bedeutet, dass er, glaube ich, damals die Rechte auch überlassen hat an James Cameron oder den gebeten hat, dass wenn dieser Film gemacht wird, muss er ihn machen.
Und
ja, der Typ, der auf Geschäftsreise Hiroshima und Nagasaki dann wieder zu Hause überlebt hat.
Hiroshima, Bombe, er wurde dann, glaube ich, ins Krankenhaus nach Nagasaki, irgendwas war das und da knallt es dann das zweite Mal.
Die Geschichte
Ich bin froh, wenn er das lässt. Ich habe in einem Interview gesehen, da wurde er gefragt, ob, wenn er das nicht mehr selber machen würde, ob er da zum Beispiel jemanden wie Robert Rodriguez ranlassen würde.
Wie Alita.
Wie Alita, genau. Da würde es mir wirklich die Fußnägel hochkraulen. Ich glaube, egal was jetzt passiert.
Hochkraulen.
Naja, wie sagt man? Hochrollen.
Hochklappen.
Ich glaube, was auf jeden Fall passieren wird, wenn er es nicht macht, wird Disney irgendwann sagen, jupp, ist ja unsere Marke. Wir setzen jetzt hier irgendeinen Typen ran, der macht eine Serie draus.
Wer wär's denn? Für die einer immer sagen würdest, die Person wäre gut.
Du kennst doch so viele Namen nicht mehr. Also ich habe bei den Marvel-Filmen ganz häufig das Gefühl, da wird dann irgendjemand rausgegriffen, der mal irgendwo einen Independent-Hit hatte.
Aber wo du jetzt sagen würdest, das wäre für jemand für Avatar, der passen könnte. So.
Ach, bitte von, nicht. Nee? Ich will nichts mehr davon sehen. Na, derjenige, der für Avatar gepasst hat, ist James Cameron.
Ja, aber der muss ja kommen. Also angenommen, der macht jetzt 1,5 Milliarden. Die lassen, das können sie nicht die Finger von lassen.
Sicher, die, selbst wenn der nur 600 Millionen macht, nee, werden sie nicht...
400 Millionen gekostet, das ist wirklich ein Millionengrab.
Ja, ja, dann. Das ist dann ein Millionengrab. Aber James Cameron sagte jetzt in einem Interview, was er nie machen würde, wäre ein Film, in dem KI zu sehen ist. Aber was er auf jeden Fall anstrebt, ist die Prozesse. Weil er meinte, so einen Film zu machen, dauert 4 Jahre, einen Avatar-Film. Und wenn er das reduzieren könnte auf 2 Jahre durch die Hilfe von künstlicher Intelligenz, dann würde er das auf jeden Fall machen. Und ich glaube, das ist das Ziel, weil du dann auch die Kosten...
Er könnte den Film aber auch kürzer machen, wenn er ihn schneller produziert.
Er könnte auch einfach mal die Fresse halten und einfach mal neue Filme machen. So, weil James Cameron ist ein toller Autor, der früher super Filme gemacht hat. Ich habe mich die Tage mit meiner Frau in die Haare bekommen, weil ich meinte, Mann, der hat doch früher Terminator 2 und Aliens. Da wusste er doch, wie man Fortsetzungen macht. Und da sagte sie, Mann, das ist 30 Jahre her. Komm doch mal klar. Und ich so, wieso denn? Vor 30 Jahren wusste er, wie es geht. Wieso sollte er denn jetzt verlernt haben? Vielleicht hänge ich da auch einfach zu sehr den alten Zeiten nach. Aber ich glaube, wenn der jetzt mal wieder eine Geschichte macht, die ihm wirklich am Herzen liegt.
Hey, Stallone vor 30 Jahren, fandst du? Mel Gibson vor 30 Jahren.
Ja,
just saying.
Ja, klar, du kannst dich verändern, aber ich fand, was er sonst gemacht hat.
Das ist, weil er Veganer ist, James Cameron.
Weißt meinst du? Das, dann wird man zum schlechten Regisseur. Ist das so?
Das ist ja, schlecht ist auch nochmal wirklich was anderes, muss
das
man
sowieso
auch dazu sagen.
Ja.
Aber ich finde es einfach, was ich wirklich frech finde, ist, all die Erfahrungen zu haben und zu meinen, man könnte 3 Stunden Film auf eine Leinwand klatschen und nichts erzählen.
Das sollte ja das war ja wohl angeblich ein Drehbuch. Das heißt, ursprünglich waren das mal 6 Stunden. Er hat das ja nur getrennt, hat er jetzt wieder in mehreren Interviews gesagt. Und das kann nicht sein. Weil wenn das sein originales Drehbuch war, dann wird er mir doch nicht wirklich 6 Stunden lang dasselbe haben erzählen wollen. Auf keinen Fall.
Vielleicht hätte er die falsche Hälfte gedreht. Die haben ja gern gesagt, das kommt raus und das bleibt drin. Und dann haben sie das Falsche gegriffen und dann...
Ich glaube, der war sich zu selbstsicher. Ich glaube, der hat wirklich...
Aber wie machst du es in einer Welt, wo dir keiner traut, reinzureden?
Ja.
Ich meine, das wird immer sein, wenn irgendjemand einen Rang drunter oder zwei gesagt hat, vielleicht sollte man mit Jim mal reden und guck mal hier. Und dann kommt der nächste und sagt, du sagst ihm gar nichts. Weißt du, was der für Filme gemacht hat? Die erfolgreichsten Filme alle von ihm und du meinst. Das ist ja oft das Problem bei so erfolgreichen Leuten, dass niemand mehr im Umfeld ist mit einem anderen Blick, der dann auch mal, weißt du, wie so Korrektur so da ist.
Ja, für
wir
mich
haben genug Leute, wir haben auch auf YouTube Leute daran scheitern sehen, dass so viele Ja-Sager im Umfeld sind. Ja, das ist immer das Problem.
Wen meinst du denn damit
das
jetzt?
Ist just saying.
Okay, also wisst ihr Bescheid, ihr könnt diese Woche ins Kino gehen, nehmt euch aber auf jeden Fall eine Stulle und einen Tee mit.
Eine Stulle und einen Tee. So, David, Therapie.
Für Wikinger. Thomas Anders Jensen. Jansen.
Ja, cooler Typ. Ne, seine Filme alle, nicht bloß in Dänemark Kult, ne? Adams Äpfel, dänische Delikatessen, dann hier die Helden der Wahrscheinlichkeit hieß er, ne? Das war auch ein gutes Ding und einer fehlt mir gerade. Man and Chicken.
Den kenne ich gar nicht.
Ne, ist auch wieder mit Mads Mikkelsen.
Ja, der dreht ja, glaube ich, gefühlt nur mit dem. Ja,
also ist immer düsterer, dänischer Humor, absurde, skurrile Geschichten und meist auch sehr unterhaltsam.
Immer. Also ich finde.
Ich finde Therapie für Wikinger so semi-unterhaltsam. Also finde ich fast schon den ernstesten der Filme und auch die am meisten die Formel bedient, die sich inzwischen etabliert hat. Ja.
Ich weiß noch, ich bin an dem Tag, als ich den gesehen hatte, nach Hause gekommen und hatte mehreren Leuten, weil ich abends noch auf einer Geburtstagsfeier war, erzählt, worum es da ging. Und alle waren angefixt, weil ich meinte so, das ist so eine herrlich schräge Geschichte. Es sind 2 Brüder. Der eine ist Gauner, ja, ist ein Bankräuber, der mehrere Millionen dänische Kronen erbeutet bei einem Raub und kommt dann nach Hause zu seiner Schwester und seinem Bruder. Und der Bruder, der hat, was hat er, Autismus? Oder was?
Dissoziative Persönlichkeitsstörung.
Ja, aber ist auf jeden Fall auch, er hat auf jeden Fall noch andere Dinge. Und dem sagt er dann, hey, ich muss verschwinden, vergrab das Geld. Und Jahre später kommt der Gaunerbruder aus dem Knast, wurde nämlich gefasst. Und dann kommt er zu seinem Bruder zurück und sein Bruder ist jetzt aber nicht mehr sein Bruder, sondern er ist jetzt John Lennon. Er hält sich nämlich für John Lennon. Und um an dieses Geld ranzukommen, wird er jetzt mit seinem Therapeuten losziehen, um die Beatles wieder zusammenzuführen. Es gibt nämlich im ganzen nordischen Bereich, Schweden, Finnland und so, gibt es mehrere Leute, die halten sich für unterschiedliche Mitglieder der Beatles. Einer ist Ringo Starr, einer ist Paul McCartney und diese trommeln
und
sie dann zusammen.
Und einer ist, komm.
Wer ist der Letzte?
George Harrison.
George Harrison. Und die trommeln sie dann zusammen, um die Band zusammenzustellen, weil sie glauben, dann wird er sich erinnern, dann switcht er aus seiner Rolle heraus und wird wissen, wo dieses Geld vergraben ist. Und da entsteht dann so eine wirklich skurrile, wie man das von Thomas Anders Jensen kennt, Geschichte, die auf der einen Seite hochgradig schräg ist, aber dann auch wieder so schöne, herzliche Themen bedient. Ne? Bruderliebe und so ein paar andere Sachen, die dann sich dann noch mit reinmischen. Es ist aber auch wieder ein Film, der düster wird, gewalttätig wird.
Sehr gewalttätig.
Sehr gewalttätig.
Es ist auch krass zu sehen, wenn Mads Mikkelsen, der eben diesen Manfred, a.k.a. John Lennon spielt,
ja,
immer wieder damit konfrontiert wird, dass er vielleicht nicht John Lennon sei, was das mit seinem Kopf macht, dass das regelrecht Schmerzen auslöst.
Genau. Und dann macht er mal so und stürzt sich so von Dingen runter.
Sein Umfeld ist auch daran gewöhnt jetzt über die Jahre, ihn John zu nennen. Er gibt auch Autogramme in der Nachbarschaft, halt, um dieses Leben zu bedienen. Und auch die anderen mit dissoziativen Persönlichkeitsstörungen, die verfügen teilweise über mehr Persönlichkeiten. Du bist dann nicht nur unbedingt mit den Beatles zusammen, das kann dann auch mal kurz Richtung ABBA switchen oder Richtung Nazi, Dritte Reich-Funktionär. Himmler oder Göring hält sich auch einer, ne? Wird immer wieder zwischendurch auch nochmal so ein richtiger Holocaust gefordert. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Film. Und das führt zu diesem wirklich bösen Humor, wo Sachen so schnell kommen, dass es aber so abstrus ist, wenn halt jemand, der offensichtlich mit Langbart, dunklen Haaren und braunen Augen sich für einen nordischen, blonden, großgewachsenen, blauäugigen hält, wo du dir sagst, es ist so abstrus, aber es ist so herzlich.
Ja.
Und das Herzliche ist eigentlich, wenn die Figuren
glauben wirklich daran.
Genau, und wenn die Figuren auch mal glücklich sein dürfen mit dem, was sie tun.
Ja.
Wo man sich eigentlich von außen sagt, weißt du was, lass sie doch einfach,
genau.
Es tut keinem weh. Und dann ist es so herzlich herrlich.
Das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, wenn du das vergleichst, ich habe von ihm nur Helden der Wahrscheinlichkeit gesehen und Adams Äpfel und die finde ich beide besser. Aber ich finde ihn trotzdem, für mich ist es einer der besten Filme des Jahres. Ich mag diese Filme von dem. Ich habe mehrfach gelacht, ich hatte mehrfach Tränen in den Augen. Und es ist diese skurrile Mischung aus Genres, die eigentlich nicht so richtig miteinander zusammengehören. Nämlich harter Gangster-Thriller, Komödie und was fürs Herz, also auch Drama, Dramödie. Und das vermischt er wie wenige, muss ich sagen. Und deswegen, ich gehe mit. Formel ist auf jeden Fall zu erkennen. Ne? Der macht da wirklich immer denselben Film. Aber die Geschichte ist so einzigartig auch.
Die Prämisse finde ich auch super. Ich finde, der Film macht fast ein bisschen zu wenig draus, weil eigentlich, was er am Ende auflösen möchte, rund um diese Brüder und auch über diese Gruppe, wird so von dieser fast schon erzwungenen Gangstergeschichte, es hätte auch andere Wege gegeben zu gucken, muss es jetzt eine vergrabene Truhe mit Kohle oder so sein, um an diese Geschichte zu kommen, weil eigentlich rennen dann nur noch ein paar Leute hinterher, die sagen, gib mir das Geld oder ich hau dir aufs Maul. So, das finde ich eigentlich so, der Film funktioniert komplett ohne diese Geschichte. Genauso. In meiner Erinnerung hat aber Anders Thomas Jensen sich noch nie so bemüht, in Anführungszeichen, lustig zu sein. Er hat hier und da so ein paar Sachen eingebaut, wo ich dachte, das brauche er eigentlich gar nicht. Der funktioniert dann viel besser, wenn er einfach mal so sein darf. Ich finde den auch sehenswert, aber eben sein Schwester der fünf Filme.
Ja, was mich gestört hat, ist, es gibt so mehrere Rückblicke. Da soll erklärt werden, warum sind die beiden Brüder eigentlich so. Es zeigt sich, dass der Charakter von Mads Mikkelsen schon immer weird war, weil er immer ein Wikinger sein wollte. Aber warum der Gangsterbruder so geworden ist,
das
wird dann auch erklärt. Und die Sachen mit dem Vater werden ja dann gezeigt. Und das fand ich, alle Szenen, die mit dem Vater zu tun haben, fand ich so drüber. Ah, das hat mich dann an das erinnert, was Dogman auch gemacht hat, der von Luc Besson. Wenn so Filme ihren emotionalen Kern, wenn das so unecht, so unehrlich erzählt wird, dann kann ich das dem Film nicht mehr wirklich abnehmen und es passt so wenig zu dem Rest. So, da war ich so ein bisschen raus und ich finde die zweite Hälfte auch nicht mehr ganz so stark. Aber wenn ich so über das Jahr blicke und gucke, was habe ich dieses Jahr so für Filme gesehen, dann gibt es wenige, die so wirklich so richtig herausstechen und da ist der einer davon. Deswegen bin ich da immer noch ein bisschen freigiebiger, was die Wertung angeht.
Therapie der Wikinger habt ihr ab dem 25.
Therapie für Wikinger.
Therapie für Wikinger ab dem 25. Dezember im Kino.
Your business is one of a kind, so your website should be too. With Wix, it's easy. Almost too easy to create a website that's perfectly yours. Just tell AI what kind of site you want to build or choose from thousands of templates. Change whatever you want, whenever you want, and get everything you need to start running your business your way. No matter what you sell or what you aspire to be, you can do it all yourself on Wix.
Soll man über Sorry Baby reden oder hast du da nicht so Lust drauf?
Ich bin da aus dem Film gegangen. Was soll ich da sagen?
Und ich finde ihn gut.
Guckt euch die Kritik bei Robert an. Es war so ein Film, bei dem ich nicht sagen kann, der war schlecht. Aber ich saß da und dachte, nein, der wurde ganz definitiv nicht für mich gemacht.
Wir haben vor kurzem in der Bahn drüber gesprochen. Und dabei verlassen wir es vielleicht bei dem Film.
Ja.
Sorry Baby kommt noch raus. Guckt euch wirklich die Kritik auf meinem Kanal an. Dann gehe ich eigentlich ziemlich leidenschaftlich darauf ein, warum ich den gerade um das Thema Vergewaltigung und sexueller Missbrauch so gut halte, wie er das aufgreift, weil es so realistisch ist, wie es ihm nicht wie in Klischees oft passiert und wie vor allem der Umgang
der Gesellschaft damit ist.
Ja, finde ich. Und gerade haben wir hier vorher einen Take gehabt, wo ich dann so sehr ins Detail gegangen bin, dass David gesagt hat, Triggerwarnung, das können wir so nicht erzählen. Und jetzt machen wir es kurz. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch wirklich die Kritik auf meinem Kanal an.
Genau.
Ergibt dann am meisten Sinn. Sorry Baby kommt ebenfalls raus. Diese Woche auch schon seit gestern im Kino. Könnt ihr euch den anschauen. Lass uns noch ganz kurz über Fallout Staffel 2 nur mal kurz den Anfang sprechen. Ist jetzt gestartet.
Wollten wir nicht auch noch über Welcome to Derry?
Hast du das weitergeguckt?
Ja, ich habe die.
Ich habe es ganz gesehen.
Ich auch.
Wo hast du die Zeit her? Hast du wohl eine Bleibe?
Nö, ich habe die mitten, ja, ich habe eine Bleibe. Aber ich habe das wirklich auch dann gerne geguckt, muss ich sagen.
Aha,
ich war,
wusste ich jetzt nicht, dass du das, ich dachte, du hast,
ich hab,
du, der mir alle zwei Wochen sagt, weißt du doch, Serien sind nicht meins.
Ja, aber
ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal eine Serie zu Ende geschaut hast.
Ich hatte ja die ganze Zeit das Gefühl so, oh, hoffentlich passiert da noch ein bisschen mehr und habe dann jetzt, was waren die Tage, irgendjemand hatte was gepostet. Bei Reddit war so ein Bild von der 8. Folge und jemand meinte, das ist ja absoluter Wahnsinn, was da passiert. Und dann waren die Kommentare darunter, ja, war genau so, wie du sagst. Und da dachte ich so, jetzt bin ich angehuckt. Und dann habe ich in die ersten 5 Minuten der 8. Folge reingeguckt und dachte so, oh, jetzt gehe ich zurück. Und dann habe ich nochmal aufgeholt, alles ab der 4. Folge, was ich noch nicht gesehen hatte. Und es wurde immer.
Du hattest die ersten 3 Folgen gesehen?
Ich hatte die erste geschaut und dann hatte ich in der Woche darauf die zweite mir noch angeguckt, habe dann gedacht so, ich weiß nicht so richtig und habe dann übersprungen.
Ich dachte manchmal so, was würde David jetzt sagen? Auch so in der Brutalität?
Ja.
Wie explizit dann Dinge wurden? Ey, so eine Stichsäge, ne?
Ja, ich fand.
Augen auf beim Sägen.
Pennywise kommt ja erst so.
5.
Genau, in der 5. Folge dazu. Und was die Serie auch macht, ist ein bisschen die Hintergründe erklären. Wie wird ein Pennywise eigentlich zu Pennywise? Vorher gibt es ja andere Entitäten von S.
Von dem.
Und sobald der mit dabei ist, ich habe vorher große Probleme mit diesem Militärplot gehabt. Das fand ich bis zum Ende einfach nur Stulle. Also dieses ganze Ding wir machen eine Waffe daraus ist so hanebüchen. Das funktioniert für mich einfach nicht. Und bei den Kids mochte ich, wie die schauspielen. In der ersten Folge dachte ich noch so, aber später wird so dieses Gespann, mochte ich dann immer mehr. Und ich fand auch dieses Element mit, das hatten wir ja schon gesagt, dass es in der ersten Folge oder zumindest Gerüchte gab, dass Shining mit hier irgendwie mit involviert sein könnte. Und das wird dann deutlich klarer dann irgendwann. Und auch diesen Aspekt mochte ich dann ganz gerne. Aber sobald Pennywise da ist, dachte ich so, geil. Weil ich finde, die beiden Filme mochte ich ja gar nicht. Das S-Remake und vor allem den zweiten Teil, den habe ich ja richtig gehasst. Aber die Serie kriegt das viel, viel besser hin, mit Pennywise umzugehen, weil der hier längere Momente bekommt. Hier ist es nicht einfach nur dieses Hui-Bui-Schlossgespenst, was ab und zu CGI gestützt als irgendeine Monster-Variante aus dem Schrank springt. Dann sagt einer aus dem Losers Club der Filme, sagt dann, Pennywise macht mir Angst und dann passiert eigentlich nichts. Es ist ja alles immer so konsequenzlos. Hier gibt es viele Konsequenzen, viel Blut und Pennywise ist ganz viel zu sehen.
Auch ein bisschen tragisch.
Ja, finde ich auch. Es gibt dann auch so eine Verbindung zu diese Szene bei diesem Zirkus, wo die Tochter von Bill Gray mit ihm ins Gespräch kommt. Das fand ich richtig gut. Und dann die komplette 8. Folge fand ich mega. Also vor allem das Intro der 8. Folge in der Schule ist brillant. Also dachte ich so, das ist ja einer der besten Serienintros an die ich mich in jüngerer Zeit erinnern kann. Und ich hatte so viel Spaß mit Pennywise. Und das
so, hört mal her, Leute.
Ja, das hat mir richtig Spaß. Also das finde ich viel besser als die beiden Filme. Das hat mir richtig Freude bereitet.
Na, vor allem nach dem Opening, wo wir ja auch noch hier saßen. Ja, ich habe auch alles nachgeholt jetzt tatsächlich und kann mich dem nur anschließen. Bin ich tatsächlich überrascht. Und weißt du doch, was du die Woche noch in dein Video mit reinmachst.
Ja, also auch für euch nochmal, falls ihr nach der ersten Folge dachtet, ist ja einfach nochmal dasselbe. Am Anfang noch, ja. Aber dann wird da mehr raus.
Ich mag
raus.
Auch das eigentliche Intro richtig gerne von der Serie. Das ist, wie er durch die Zeiten springt. Okay, ey, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja. Bei Fallout wiederum muss ich jetzt sagen, es ist ja nur eine Folge bisher erschienen. Jetzt kommt da eine wöchentlich neue auf Amazon Prime. Und es gibt ein Recap am Anfang von der ersten Staffel. Da merke ich so, da habe ich auch ganz viele schon wieder vergessen, aber man ist schnell wieder drin. Und diese erste Folge, die dröppelte so vor sich hin, weil ganz viele Fäden werden aufgegriffen. Es wird ein neuer losgetreten. Ne? Der Ghoul und ich weiß nicht mal, wie sie heißt.
Lucy
sind jetzt auf dem Weg nach Las Vegas. Sie verfolgt den Vater von Lucy. Und dann sehe ich dann alle möglichen Dinge. Es wird dann geschnitten, die unterschiedlichen Balls. Da werden ein paar Handlungsfäden aufgegriffen, mit denen aber nichts gemacht wird am Anfang. Die spannendste Figur ist und bleibt einfach der Ghoul, gespielt von Walton Goggins. Da wird dann nochmal in seine Vergangenheit gesprungen. Lucy finde ich weiterhin schrecklich. Geht gar nicht. Gibt in dieser ersten Folge eine Szene, da macht sie wieder das, was sie in der ersten Staffel schon so häufig gemacht hat. Diese gezwungen lustigen Momente. Da wird eine Figur gehangen und sie soll dann eigentlich die Figur vom Seil abschießen, aber fängt dann erstmal ein witziges Gespräch mit den Bösewichten an und das funktioniert für mich einfach nicht. Aber man merkt sofort wieder, wer die Fallout-Spiele gespielt hat und den Vibe der Fallout-Spiele kennt, die pendeln ja auch hin und her zwischen absurd und realistisch dreckig. Also die Serie kriegt das richtig gut hin, diesen Vibe der Videospiele zu treffen und als Videospielverfilmung ist es dadurch ein voller Win. Und es gibt in dieser ersten Folge ein paar Momente, die mochte ich auch. Mit der Flohsuppe zum Beispiel, die Szene fand ich ganz cool.
Ich mag aber auch die Rücksprünge, weil ich habe gar nichts aus der Reihe gespielt.
Nee.
Und deswegen kenne ich mich überhaupt nicht aus mit dem, was mich da erwartet. Und bin jetzt zum Beispiel auch mit der Figur des Hank, was da aufgemacht wird, da ist ja Kyle MacLachlan immer mehr in den Vordergrund rückgespannt. Also weiß man das, wenn man die Spiele spielt?
Ehrlich
was
gesagt,
hat das jetzt damit auf sich? Für wen?
Ich habe den dritten und den vierten gespielt und mir kommt nichts bekannt vor. Und
Maximus hat jetzt gar keine Rolle gespielt in der ersten Folge bis jetzt. Also die Knights, da sieht man, es gibt, hast du die Vorschau gesehen? Und wenn die Credits anfangen, kommt dann gleich noch eine Vorschau.
Ah nee, die habe ich nicht gesehen.
Da kommt eine Vorschau und da siehst du so ein bisschen, dass das echt in so einen wahnsinnig fanatischen Führerschaftskult mäßig geht. Also ich finde, diese erste Episode von der neuen Staffel erstmal wieder alle einzusammeln, hat halt diese Aufgabe. Und gerade wenn wir über Pennywise oder S vorher geredet haben, wo ja auch erstmal alle von Kinofilmen so aufgesammelt werden, wo, was, wer, wie viele Figuren. Das hat noch nicht viel zu sagen mit dem, was uns da erwartet. Erinnern wir uns an Last of Us. Das hat fulminant reingestartet in der zweiten Staffel und mit der dritten Episode ist dann gestorben. Mehr oder weniger. Ich habe bei Fallout das Gefühl, das wird schon noch richtig cool. Und mag auch die erste Episode. Aber ich nehme sie auch als das, was sie ist. Sie kommt von einer starken ersten Staffel und bringt erstmal alle Figuren hier auf einen Weg, die wir.
Ja, bei mir gehen das schon die Alarmglocken fangen an zu läuten, weil ich halt zu viele Serien in der zweiten Staffel absterben sehen, muss man fast sagen. Und ich bleibe weiterhin dabei, es hätte eine E-Mail sein können. Was ich damit meine, ist, ganz viele Serien sind eigentlich nur langgezogene Filme, ne, um Content zu produzieren. Und so eine erste Folge braucht es nicht. Du kannst auch in der ersten Folge schon den Weg vorgeben. Klar, der Weg ist jetzt, wir gehen nach Las Vegas. Und klar ist auch, Kyle MacLachlans Figur wird mehr in den Vordergrund gerückt. Aber in dieser ersten Folge passiert ehrlich gesagt über weite Strecken nichts. Also wirklich nichts. Vor allen Dingen immer dann, wenn rübergeschnitten wird in den Vault, weil man die Figuren da nicht vergessen will. Aber es gibt ja zwei Vaults. Eine Figur ist
eigentlich. Sind sogar drei Vaults gewesen?
Ich weiß es gerade. Ja, ich glaube sogar. Es gibt den Original-Vault. Dann wurde ja der Vault 32, glaube ich, noch aufgemacht. Und eine Figur ist ja noch eingesperrt mit diesem Gehirnroboter. Und diese Szenen sind alle kompletter Müll. Da saß ich da und dachte, oh, ich skippe. Und bin dann immer zu den Szenen rüber geskippt, die für mich relevant waren. Weil irgendwann war mir das zu viel Gelaber, da ist nichts passiert. So gucke ich dann so eine erste Folge.
Sorry, so gucken manche Leute Herr der Ringe, ne? Immer
ja, das
Frodo
ist tragisch.
Und Sam, wenn Frodo und Sam unterwegs sind, gibt genug Leute, die das skippen.
Na gut, wenn du es mehrfach gesehen hast, ich gibt auch Filme, wo ich sage, so, es gibt so Elemente an Filmen, die ich liebe, die muss ich dann nicht nochmal sehen. Und springe dann ein bisschen weiter zu dem, was mir gefällt. Dafür leben wir halt in einer Welt, wo wir alle keine Aufmerksamkeitsspannen mehr haben. Aber diese erste Folge hat mich jetzt zumindest nicht belohnt dafür. Weil da habe ich jetzt auch ein paar Sachen gesehen, wie zum Beispiel Pluribus, die wir neulich angefangen hatten. Da ist die erste Folge, wenn du das gibst, da bist du raus. Und so wünsche ich mir das von Serien. Das auch in der zweiten Staffel darf mich das gerne von Anfang an abholen.
Vielleicht schaffe ich es endlich mal, deinen Severance zu schauen über Weihnachten.
Ja.
Das wäre doch was.
Ja.
Fallout ist jetzt auch raus. Haben wir es für heute schon?
Ich glaube, ja. Schon.
Schon. Naja, heute sind wir doch fast knapp. Ich sehe hier vielleicht 70, 80 Minuten auf der Uhr.
Na, guck mal an.
In letzter Zeit, dieses Jahr sind wir durchschnittlich, muss man auch mal sagen, deutlich länger geworden. Mit unserem
Vor allen Dingen
Podcast.
Seit der Umstellung.
Ja, seit der Umstellung sind wir, glaube ich, 15, 20 Minuten länger. Mhm. Deswegen manchmal, glaube ich, auch kann sein, dass ihr dreimal Werbung habt. Das hängt immer ganz davon ab. Aber
wir brauchen das Geld. Wir sind jung und brauchen das Geld, Leute.
Wir sind alt und wollen das Geld.
So rum. Stimmt.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Habt frohe Weihnachten und tatsächlich auch kommt gut ins neue Jahr. Genau. Also unsere nächste Folge kommt am 1. Januar, da schauen wir dann nochmal zurück. Und bis dahin, sprengt euch bitte keine Hände ab, streitet euch nicht zu sehr an Weihnachten. Und wir freuen uns, dass ihr uns so viel begleitet habt dieses Jahr.
Dankeschön dafür.
Und das nächstes Jahr natürlich wieder macht, also das ist ja auch klar.
Ja.
Ja. Bis dann, macht's gut.
Tschüss. Tschüss.